Kapitel 12. Das Timing von Essen und die wirkungsvollste Art des Fastens. Warum es eine Rolle spielt, wie lange und wann man was isst. Zwei niedliche Mäuse vom genetisch gleichen Stamm. Gleich groß, gleich alt, aber eine Maus ist dick und eine schlank. Und jetzt kommt's. Die beiden Tiere haben ihr Leben lang das Gleiche gefressen. Nicht nur das gleiche Futter, sondern auch die gleiche Menge. Wie ist das möglich? Warum ist die linke Maus dick und die rechte schlank? Stellen Sie sich vor, diese Mäuse wären Menschen. Wir wissen nichts über sie. Wir sehen nur, dass die eine Person dick und die andere schlank ist. Was würde Ihnen spontan durch den Kopf gehen? Der erste Verdacht, den wir hegen würden, wäre doch, dass die dicke Person mehr gegessen hat als die schlanke. Aber nochmals, die beiden Mäuse aßen vom gleichen Futter gleich viel. Übrigens wurden die Mäuse mit einer Art von Mäuse-Fastfood gemästet. Das Speckpolster der linken Maus ist also nicht allzu erstaunlich. Erklärungsbedürftiger ist die bemerkenswert gute Figur der rechten Maus. Warum ist sie so schlank? Bekam sie etwa zusätzlich zum Fastfood Lactobazillen oder irgendeinen magischen Stoff verabreicht, der sie auf wundersame Weise vor der Verfettung schützte? Nein. Damit bleibt im Grunde nur noch eine konventionelle Erklärung übrig. Die rechte Maus muss ein rigoroses Sportprogramm absolviert haben, während die linke ihr Leben als Couchpotato verbracht hat. Aber auch das trifft nicht zu. Die tatsächliche Antwort ist ebenso einfach wie überraschend. Und sie weist uns auf eine womöglich sehr effiziente Strategie gegen Übergewicht hin. Die linke, dicke Maus durfte ihr Junkfood rund um die Uhr futtern, 24 Stunden am Tag. Die rechte, schlanke Maus hatte immer nur zu einer bestimmten, begrenzten Zeit Zugang zum Futter, nämlich nachts, wenn Mäuse von Natur aus aktiv sind. Genauer gesagt, während der Nacht stand der rechten Maus das Futter 8 Stunden lang zur Verfügung. Die restlichen 16 Stunden musste die Maus fasten. Nun sind Mäuse clever, und unter solchen Umständen lernen sie rasch, sich während der kurzen Zeit, in der es das Futter gibt, den Bauch vollzuschlagen. Die Folge ist, dass sie am Ende die gleiche Menge futtern wie Mäuse, denen das Futter ständig zur Verfügung steht. Trotzdem bleiben sie schlank. Und nicht nur das. Sie werden auch auf verblüffend fitte Weise alt, was angesichts ihrer nicht eben vorbildlichen Diät umso bemerkenswerter ist. Die Mäuse dagegen, die dauernd naschen dürfen, verfetten nicht nur zusehends, sondern ziehen sich auch die typischen Altersleiden der wohlernährten Welt zu, wie Bluthochdruck, Fettleber, erhöhte Entzündungswerte und Insulinresistenz. Überlegen Sie einen Moment, welche Tragweite dieser Befund hat oder zumindest haben könnte, falls etwas Ähnliches auf uns Menschen zutreffen sollte. Selbstverständlich hat man das Phänomen nicht lediglich anhand von 2, sondern bei zahlreichen Mäusen festgestellt. Die Tests wurden von Forschern des renommierten Salk Institute for Biological Studies im kalifornischen San Diego durchgeführt und die Resultate in hochrangigen Fachmagazinen wie Cell Metabolism veröffentlicht. Die Standarderklärung für Übergewicht geht, wie wir wissen, vom Prinzip der Energiebilanz aus. Wie wird man dick? Indem man mehr verzehrt, als man verbrennt. Wir essen zu viel und/oder bewegen uns zu wenig. Dabei gilt, eine Kalorie ist eine Kalorie, egal wann man sie isst. Zu diesem Erklärungsmuster passt ja auch der erste Verdacht, der uns durch den Kopf schießt, sobald wir eine übergewichtige Person sehen. Die muss ja wohl ordentlich reingehauen haben. Und oder sie ist faul. Energiebilanz klingt nach logisch einwandfreier Physik. Und auf einer grundsätzlichen Ebene ist es das auch. Energie löst sich in diesem Universum nicht in Luft auf. Das gilt auch für die Energie, die wir unserem Körper zuführen. Und doch greift das Prinzip zu kurz, sobald wir es mit komplexen biologischen Organismen zu tun haben, einer Maus zum Beispiel oder einem Menschen. Bedenken wir zunächst, wie eine Kalorie definiert ist. Den Kaloriengehalt von Nahrung bestimmt man, indem man Essensproben verbrennt, und zwar buchstäblich. Man nehme zum Beispiel ein Stückchen Karotte und stecke sie in einen Stahlbehälter, der mit purem Sauerstoff unter Druck gesetzt wird. Jetzt muss man das Stückchen Karotte nur noch mit Hilfe von Elektroden, eines kleinen Blitzschlags gewissermaßen, entzünden. Der Stahlbehälter befindet sich seinerseits in einem Behälter mit Wasser, dessen Temperatur man misst. Je stärker sich das Wasser erhitzt, desto mehr Energie besitzt unsere Essensprobe, desto kalorienreicher ist sie. Eine Kilokalorie ist nichts anderes als jene Menge Energie, die man braucht, um ein Kilo Wasser um 1 Grad Celsius zu erwärmen. Soweit so gut. Nun ist es den meisten Stahlbehältern, soviel ich weiß, egal, zu welcher Uhrzeit man sie mit der Essensprobe füttert. Für einen Stahlbehälter ist eine Kalorie wirklich immer eine Kalorie. Für Organismen, die sich über Millionen von Jahren an den Tag-Nacht-Rhythmus der rotierenden Erde angepasst haben, trifft das wahrscheinlich nicht zu. Bei einem solchen Organismus kann es unter Umständen ausschlaggebend sein, nicht nur wie viele Kalorien er futtert, sondern auch wann er diese futtert. In den letzten Jahren hat man herausgefunden, wie stark dies der Fall ist. Unser Stoffwechsel tickt, je nach Uhrzeit, vollkommen unterschiedlich. Damit will ich nicht suggerieren, dass unser Körper die Fundamente der Physik außer Kraft setzen könnte. Das kann er nun wirklich nicht. Aber je nachdem, wann oder in welchem Rhythmus bzw. in welchem Zeitfenster wir Kalorien aufnehmen, werden diese Kalorien unterschiedlich verarbeitet. Kalorien können zum Beispiel unter gewissen Bedingungen eher in Hitze umgesetzt und verbrannt, statt als Fettpolster gespeichert werden. Die Biologie des Körpers widerlegt damit nicht die Physik, sie fügt nur eine neue Schicht der Komplexität hinzu. Wir sind eben, wer hätte das gedacht, eine Spur komplexer als ein Stahlbehälter. Der Tag-Nacht-Rhythmus unseres Körpers lässt sich bis tief ins Innere unserer Zellen, bis hin zu den Genen verfolgen. Mehr als die Hälfte unserer Erbgutaktivität unterliegt einem Tag-Nacht-Rhythmus. Das heißt, Tausende von Genen sind, je nach Uhrzeit, mehr oder weniger aktiv. In einem bestimmten Organ, wie der Leber, werden auf diese Weise am frühen Morgen zahlreiche Gene hochgefahren, andere hingegen stillgelegt. Je nach Tagesabschnitt bilden die verschiedenen Zellen unserer Organe aufgrund der unterschiedlichen Genaktivität auf diese Weise verschiedene Eiweiße. Man könnte sagen, je nach Uhrzeit sind wir ein anderer Organismus, ein anderer Mensch, was ich als Morgenmuffel nur bestätigen kann. Alles bloß theoretische Haarspalterei? Nein. Die praktischen Konsequenzen sind beträchtlich. Sie können über dick und schlank entscheiden. Beispiel: Gibt man Testpersonen die identische Mahlzeit, einmal am Morgen und einmal am Abend, fällt die körperliche Reaktion völlig anders aus, selbst wenn die Fastendauer vor der Mahlzeit gleich lang war. Morgens in der Früh ist zum Beispiel unsere Insulinempfindlichkeit am höchsten. Der Blutzuckeranstieg nach einer Mahlzeit ist deshalb morgens am geringsten. Nährstoffe, insbesondere Kohlenhydrate, lassen sich so morgens am besten wegstecken. Im Laufe des Tages lässt unsere Blutzuckerkontrolle dann immer mehr nach. Aus Sicht des Blutzuckers ist es am Abend so, als würden wir bei objektiv gleicher Mahlzeitgröße eine doppelt so große Mahlzeit futtern. Überspitzt gesagt, verwandeln wir uns am späten Abend in einen temporären Diabetespatienten. Gerade Kohlenhydrate werden jetzt zum Problem. Es macht also sehr wohl einen Unterschied, wann wir was essen. In einem Experiment teilte man übergewichtige Frauen in zwei Gruppen. Alle Frauen sollten der gleichen Diät mit der gleichen reduzierten Kalorienzahl folgen, mit nur einem einzigen Unterschied. Die erste Gruppe aß ein großes Frühstück und ein kleines Abendessen. In der zweiten Gruppe war es genau umgekehrt: spärliches Frühstück, ordentliches Abendessen. Das Resultat? Die Gruppe mit dem großen Frühstück verlor deutlich mehr Gewicht. Außerdem, oder damit zusammenhängend, sahen bei ihnen die Blutfettwerte am Ende des Versuchs viel, viel besser aus. Das heißt nicht, dass jeder von uns zwanghaft ein Monsterfrühstück in sich hineinstopfen sollte, schon gar nicht, wenn man zufällig zur Spezies gehört, die zu diesem Zeitpunkt noch gar keinen Hunger verspürt. Gleichwohl sollte man zur Kenntnis nehmen, dass es im Allgemeinen günstiger ist, den Großteil der Kalorien eher früher am Tag zu sich zu nehmen als später. Wie schon angedeutet, spielt es aber nicht lediglich eine Rolle, wann wir wie viel essen, sondern auch, wann wir was essen. Die Tatsache, dass wir uns im Tagesverlauf zu einem Diabetespatienten en miniature entwickeln, legt nahe, dass wir gerade Kohlenhydratbomben am besten morgens oder mittags zu uns nehmen sollten. Aufgrund der erhöhten Insulinempfindlichkeit am Morgen kann unser Körper die Glukoseflut zu diesem Zeitpunkt relativ schnell verarbeiten. Gegen Abend hin bereitet die gleiche Kohlenhydratmenge unserem Körper schlicht mehr Mühe. Ein Grund dafür ist das Schlafhormon Melatonin, dessen Ausschüttung ebenfalls in hohem Maße einem Tag-Nacht-Rhythmus folgt. Helles Tageslicht hemmt die Bildung von Melatonin. Wird es dunkel, steigt die Melatonin-Konzentration und wir werden müde. Auch die insulinbildenden Zellen der Bauchspeicheldrüse sind mit Empfangsmolekülen, Rezeptoren für Melatonin ausgestattet. Sobald Melatonin an diese Antennen andockt, wird die Ausschüttung von Insulin gehemmt. Die Bauchspeicheldrüse schläft gewissermaßen ein. Die Folge ist eine eingeschränkte Blutzuckerregulierung am späten Abend und in der Nacht. Schaufeln wir zu später Stunde, während die Bauchspeicheldrüse schlummert, einen Berg Kartoffeln in uns hinein, zirkulieren die Glukosemoleküle aufgrund der schwachen Insulinausschüttung länger durch unser Blut als sonst, mit der Gefahr, dass sie unseren Körper von innen verkleben. Aus dieser Sicht erscheint es ideal, die Einnahme gesunder Kohlenhydrate wie Vollkornbrot, Müsli, Obstteller usw. vermehrt in die erste Tageshälfte zu verlegen. Nachmittags könnte man dann zu einer Proteinquelle wie Fischfilet mit Salat und Gemüse greifen, während man sich gegen Abend stärker bei den fettreicheren Lebensmitteln bedient, wie Avocados, Nüsse, Olivenöl, Käse usw. Noch wichtiger als diese Feinabstimmung der Hauptnährstoffe aber ist es vermutlich, die Essenszeit als solche auf einen bestimmten Tagesabschnitt zu begrenzen. Auch hier kommt es aufs Ausprobieren und auf Selbstversuche an. Ich persönlich finde ein Zeitfenster von 8 bis 8, also 20 Uhr, angenehm. Obwohl ich, weiß Gott, kein Ass der Selbstdisziplin bin, fällt es mir meist nicht allzu schwer, mich daran zu halten. Ich esse also meist in diesem 12-Stunden-Zeitfenster. Die restlichen 12 Stunden faste ich. Wenn ich in etwas strengerer Stimmung bin und das eine oder andere angesammelte Speckpolsterchen loswerden will, verkürze ich das Zeitfenster auf 9 bis 19 Uhr. Welches Zeitfenster optimal ist, lässt sich derzeit nicht sagen. Bis zu einem gewissen Grad deuten die Mausstudien jedoch auf die Faustregel: je kürzer das Fenster, desto ausgeprägter die günstigen Effekte. Letztlich am wichtigsten aber ist, dass Sie einen Rhythmus finden, der zu Ihrem Alltag passt und mit dem Sie selbst gut leben können. Finden Sie einen Rhythmus, der nicht so sehr nach Verzicht schmeckt. Schauen wir uns, eventuell auch zur Motivation, falls Sie noch nicht ganz überzeugt sind, in dieser Sache einen Selbstversuch zu starten. Kurz an, wie sich zeitbegrenztes Essen auf den Körper auswirkt. Warum ist diese Praxis überhaupt heilsam? Warum sollte es nicht vielmehr optimal für unseren Körper sein, ständig mit kostbarer Energie und wertvollen Nährstoffen versorgt zu werden?